Ja, meine Damen und Herren, seien Sie ganz herzlich willkommen zur Buchvorstellung mit Professor David Engels unter dem Thema Renovatio Europae für einen hesperialistischen Umbau Europas. Nun, wenn sich Konservative zum Thema Europa äußern, dann läuft das meist so ab, dass sie zunächst betonen, dass die EU und Europa nicht dasselbe seien. Letztlich aber dreht sich dann doch alles um die EU und man streitet sich um europäische Finanzpolitik, um Außenpolitik und vieles andere mehr. Ganz anders der Herausgeber unseres heutigen Bandes. Es geht ihm nicht um Renovierung des Europabegriffs, es geht ihm nicht um die Sanierung des Europabegriffs, es geht ihm um den Umbau des Europabegriffs. Und Umbau, Sie wissen das, da wird der eine Flügel abgerissen, der andere neu gebaut. Das ist ein sehr grundsätzlicher Vorgang, der sich dabei abspielt. Aber dieser Umbau, dieser hesperialistische Umbau, der geschieht nicht irgendwie, sondern er hat seinen Leitfaden, er hat seine Maßstäbe in der Tradition. Und der lateinische Titel dieses Buches, der weist schon darauf hin, wie alt und wie grundständig diese Tradition ist, um die es David Engels in seinem Buch, in dem von ihm herausgegebenen Buch geht. Und das kommt nicht von ungefähr. David Engels ist seit 2008 Professor für römische Geschichte an der Universität Brüssel, seit 2018 indes beurlaubt für eine Forschungsprofessur zur abendländischen Geschichte am Institut Zachotny in Posen. Nach Auf dem Weg ins Imperium von 2014 ist die Renovatio Europae das zweite Buch, das David Engels hier in der Bibliothek des Konservatismus vorstellt. Lieber Professor Engels, ich heiße Sie hier in der Bibliothek ganz herzlich willkommen.
Super, ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Einführungsworte. Vielen Dank für die Einladung hier in die schöne Bibliothek des Konservatismus. Und natürlich vielen Dank Ihnen allen auch für die so zahlreiche Gegenwart diesen Abend. Das ist ganz toll. Hört man mich mit dem Mikro? Geht das eigentlich ganz gut so? Ja, die Aufnahme läuft wahrscheinlich auch. Das ist ja sehr schön. Ganz toll. Ja, direkt auch anschließend an die Worte von Herrn Dr. Fenske, das kann ich auch nur durchaus unterstreichen, wobei ich das Ganze sogar noch insoweit vertiefen würde, als der Titel des Buches ja nicht Umbau, sondern Neubau Europas heißt, von daher also etwas noch grundsätzlicheres gewissermaßen gemeint ist als eine bloße Renovierung hier und da, sondern tatsächlich Gedanken über ein alternatives Europa. Und von daher trifft natürlich auch der Titel Renovatio das Ganze natürlich auch ins Herz, wie ich hoffe, denn wenn man Renovatio Europae hört, da denkt man natürlich auch teilweise an die Renovatio Imperii, ne, an die Neugründung gewissermaßen des Römischen Reiches, wie wir sie eben auch unter Karl dem Großen fanden. Und von daher ist es natürlich vielleicht auch ein gar nicht so unbeträchtlicher Jahrestag, daran zu erinnern, dass wir schließlich heute auch den Jahrestag der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs unter Franz dem Zweiten 1806 haben. Also von daher passt das Ganze eigentlich auch ganz schön gewissermaßen historisch zum heutigen Anlass dieser kleinen Buchvorstellung. Ja, mein letzter Vortrag bei Ihnen betraf, wie Dr. Fenske ja auch schon erwähnte, ein breiteres Publikum interessantes Buch, und zwar Auf dem Weg ins Imperium. Und da mag sich durchaus vielleicht einer oder der andere von Ihnen fragen, wie eigentlich diese beiden Bücher zusammengehen. Auf dem Weg ins Imperium, in dem ich eigentlich versucht hatte zu zeigen, inwieweit die Krise der späten Römischen Republik im ersten Jahrhundert vor Christus sehr starke Ähnlichkeiten mit der heutigen Krise Europas und der Europäischen Union aufweist und uns dementsprechend in eine doch sehr düstere Zeit anstehender Bürgerunruhen und schließlich vielleicht sogar eines autoritären Staates führen könnte. Und das heutige Buch Renovatio Europae, das ja eigentlich einen Gegenentwurf zu diesen, oder auf den ersten Blick jedenfalls einen Gegenentwurf zu diesem negativen Bild liefert. Könnte. In der Zwischenzeit ist in der Tat auch sehr viel geschehen, jetzt nicht nur politisch, sondern auch in meiner eigenen Biografie. Es wurde ja schon erwähnt, dass ich mittlerweile von Brüssel nach Polen, nach Posen umgewechselt bin, wo ich eben, obwohl ich weiter auch als Historiker tätig bin, doch erheblich stärker als vorher auch in der Zeitgeschichte und vor allen Dingen der Analyse der heutigen Gegenwartsfrage und vor allen Dingen der Krise eben Europas tätig bin und dementsprechend auch sehr viel mit der Frage Frage konfrontiert bin, wie lässt sich denn diese Krise, die ich vorher diagnostiziert und analysiert habe, denn unter Umständen, tja, vielleicht nicht bewältigen, aber wie können wir wenigstens mit dieser Krise, die ja nicht nur eine Institutionskrise, sondern eigentlich eine Zivilisationskrise ist, überhaupt umgehen? Die Antwort darauf ist natürlich zweigestaltig. Auf der einen Seite stellt sich diese Frage jedem Einzelnen von uns. Das heißt, wie können wir als Einzelmensch mit dem offensichtlichen Niedergang dessen, was seit vielen Jahrhunderten Europa ausmachte, gesellschaftlich, kulturell, religiös, sozial, was auch immer, wie können wir damit umgehen? Wie können wir uns positionieren in einer Welt, in der Identitätsmerkmale, mit denen wir alle sozialisiert worden sind, allmählich verschwinden und eben nicht mehr eine tragende Mehrheit der Bevölkerung betreffen. Auf diese Frage habe ich jetzt, um ein wenig Eigenwerbung zu betreiben, gerade vor einigen Wochen versucht, eine Antwort zu geben mit meinem ganz neuen Buch Que faire, das allerdings nur in französischer Sprache erhältlich ist und in dem ich eben versucht habe, die Auswirkungen auf den Einzelmenschen etwas zu analysieren und auch ganz konkrete Ideen vorzuschlagen, wie wir denn als Einzelner überhaupt mit einer grundlegend fundamental sich transformierenden Welt und schwindenden europäischen Kultur zu tun haben. Und die andere Seite ist natürlich die kollektive Seite. Wie können wir unter Umständen unsere Gesellschaft, tja, vielleicht nicht umbauen oder neu bauen, aber was wären mögliche Zielvorstellungen, um eben diesem Niedergang zu begegnen, ihn aufzuhalten, vielleicht bestenfalls umzukehren? Das ist das Projekt, das ich eben auch am Institut Zachodny verfolgt habe. Seit letztem Jahr, und da muss ich natürlich auch direkt nachschieben, dass man in Polen natürlich viele Dinge etwas anders sieht als heute in Deutschland oder jedenfalls im politisch korrekten Deutschland. Es herrscht schon etwas, das mir persönlich gerade als zweisprachiger Belgier, der eben sehr auch in Europa verwurzelt ist, etwas, das mir sehr gefällt in Polen. Das ist die Verbindung zwischen einerseits doch einem starken Bekenntnis zu Europa, nicht unbedingt zur EU, aber zu Europa, zum Abendland, wenn man so will, zur gemeinsamen westlichen Kultur auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch auch ein gewisser kultureller Konservatismus, ein gewisser Stolz auf das, was man im Laufe der eigenen Geschichte hervorgebracht hat und dass man eben nicht von heute auf morgen für andere Modelle hergeben will. Eine Kombination, die mir, wie gesagt, sehr, sehr gefällt und die eben auch mit meinen eigenen Vorstellungen sehr stark im Einklang steht, so dass eigentlich das sich daraus ergebende Forschungsprojekt, das heißt einmal konstruktiv verschiedene Punkte, wie man eben einen europäischen, abendländischen Patriotismus doch mit einem gewissen Kulturkonservatismus verbinden könnte, mir sehr gefallen hat. Wir haben, um das ganz kurz jetzt auch formal zu erklären, am 6. März eine Tagung organisiert zu diesem Zweck in Warschau, bei der es uns darum ging, verschiedene Intellektuelle aus verschiedensten europäischen Ländern an einen Tisch zu führen, also eben ganz bewusst die nationalen Grenzen des Diskurses zu sprengen und zu zeigen, dass wir uns überall in Europa dieselben Fragen stellen, dass eben Konservative in ganz Europa ähnliche Fragen haben, ähnliche Sorgen, ähnliche Antworten vielleicht auch geben können und diese verschiedenen Antworten eben auch gebündelt werden können. Wir haben diese Tagung, wie gesagt, mit großem Erfolg am 6. März organisiert und daraufhin eigentlich das Buch, das auch da herauskommen sollte, wie wir von Anfang an wussten, auch in Rekordzeit, wenn ich das so sagen darf, auch durchgepeitscht, denn es konnte schon 2 Monate später am 15. Mai hier in Berlin zum ersten Mal im Polnischen Institut vorgestellt werden. Also 2 Monate zwischen Tagung und fertigem Buch war schon eine Leistung, auf die wir alle auch sehr stolz sind und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr glücklich, dass dieses Buch grundsätzlich als europäisches Buch gedacht ist, das eben auch in den nächsten Wochen und Monaten in polnischer, englischer, französischer, spanischer und italienischer Übersetzung erscheinen wird. Also es ist eben als europäisches Phänomen gedacht, wenn wir auch natürlich nicht hoffen können, dass die Aufmerksamkeit der Medien in demselben Maße auf dieses Buch gelenkt wird, wie es vielleicht verdienen würde, denken wir doch, dass es eben dadurch möglich ist, eben auch gleichgesinnte Menschen in ganz Europa zu verbinden und um die Analysen und eben auch Vorschläge dieses Buches doch irgendwie zu föderieren. Im Zentrum stand, wie gesagt, nicht nur eine negative, kritische Analyse der gegenwärtigen Krise Europas. Das haben wir, wenn wir wissen, wo wir suchen müssen, überall in den verschiedensten Medien. Kritisieren ist immer einfach, wenn auch natürlich notwendig. Uns ging es eben darum, auch wenigstens Zugangswege zu einem positiven alternativen Europabild zu skizzieren und eben die Negativität der bloßen Analyse zu überwinden und einige konkrete Vorschläge zu machen, wie eben ein anderes Europa aussehen könnte. Nun ist uns allen natürlich, sowohl, denke ich, vielen der Anwesenden als auch den Autoren sehr bewusst, dass die gegenwärtige Krise eine Krise, wie gesagt, ohne Alternative ist, dass es eine Krise ist, die uns sicherlich in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in sehr unangenehme Zeiten und Zeitbedingungen hinführen wird. Ich denke, das, was zurzeit in Frankreich mit den Gelbwesten geschieht, ist ein erster Vorgeschmack auf ähnliche Umstände, die wir wohl in den meisten europäischen Ländern zu erwarten haben. Von daher ist uns natürlich sehr bewusst, dass die Möglichkeiten in den nächsten Jahren tatsächlich eine Verwirklichung unseres alternativen Programmes zu sehen, natürlich sehr gering sind. Das bedeutet aber nicht, dass es sich dabei um eine reine unnötige Utopie handelt. Ganz im Gegenteil denken wir, dass eine solche Diskussion helfen kann, zum einen natürlich als, wenn man so will, eine Art regulative Idee zu dienen, an die sich eben konservative Kräfte überall in der Gesellschaft und der Politik möglicherweise orientieren könnten. Dann hoffen wir natürlich auch, dass dies eine gemeinsame Diskussionsplattform bieten könnte, auch für konservative Kräfte in ganz Europa, vielleicht sogar möglicherweise eine Art Kompromiss, auf den sich vielleicht einige dieser Kräfte auch einigen könnten und auf dieser Basis ausgehend eben auch eine konstruktive Europapolitik betreiben zu können. Und wir wollen es nicht verschweigen, angesichts der anstehenden Krisenjahre hoffen wir, dass zumindest in der Zeit danach vielleicht doch dieses Buch auch vielleicht wieder eine Grundlage bieten könnte für eine Art Neubau, wenn man so will, Europas, das sich, wie zu erwarten ist, in den kommenden Krisenjahren vielleicht doch auch wieder selber finden könnte. Das ist so die Ausgangsvoraussetzung des Buchs oder des Büchleins, das eben auch ganz bewusst kurz und eben auch allgemein zugänglich gehalten wurde. In der folgenden Zeit werde ich Ihnen jetzt einige Auszüge daraus vorlesen, einige, ja, vielleicht könnte man sagen, repräsentative Auszüge verschiedener der Aufsätze darin, die jetzt natürlich auf der einen oder anderen Weise etwas heterogen wirken mögen, aber das ist auch natürlich ein bisschen Sinn der Sache, Ihnen eben auch dann Lust auf das Lesen des Buchs in seiner Gesamtheit zu geben und nicht direkt auch schon alles vorwegzunehmen. Ich fange an mit einem Zitat auch aus dem Geleitwort der Direktorin des Instituts Zahodny, das, glaube ich, auch ganz gut die gegenwärtige Bedeutung auch der osteuropäischen Staaten für die Analyse und Überwindung unserer Krise zeigt. Die Direktorin Justina Schulz, die in ihrem Einleitungswort sagte: Adolf Muschk hat in seinem Essay »Was ist europäisch?« auf die besondere Kultur des europäischen Diskurses hingewiesen. Das Besondere läge darin, Widersprüchen zu begegnen, Enttäuschungen zu ertragen und Konflikte gelten zu lassen und das im vollen Wissen um die Ambivalenz aller Lösungsvorschläge. Daher sah Adolf Muschk damals auch in den neuen ostmitteleuropäischen EU-Mitgliedern eine Hoffnungsquelle dafür, den europäischen Diskurs zu beleben. Jene Länder seien, so meinte er, widerspenstig genug, um aufgrund eigener Erfahrung und Geschichte auf ihre Identität zu bestehen und daher neuen Wind in die Debatte um den berühmten europäischen Wahlspruch Einheit in Vielheit zu bringen. Diese besondere Art des europäischen Diskurses erscheint uns die richtige Haltung angesichts der widersprüchlichen Herausforderungen, denen es zu begegnen gilt. Denn es ist genauso schwer, sich ein Europa mit Grenzen vorzustellen wie ein grenzenloses Europa. Die Ökonomie ist zwar nicht ausreichend als europäisches Fundament, ohne ökonomischen Zusammenhalt ist die europäische Vereinigung jedoch genauso schwer denkbar. Die europäischen Nationalstaaten stärken zwar partikuläre und fragmentierende Tendenzen in der EU, ohne die Nationalstaaten ist die vitale Partizipation der Bürger am politischen und ökonomischen Leben aber kaum zu realisieren. Das ist ein Zitat aus den Geleitworten. Ich komme nun zu einem Zitat aus der von mir verfassten Einleitung. Mehr denn je sieht sich die Europäische Union einer Fülle von Problemen gegenüber, deren Schwere sich auch in der erneuten Debatte um die Notwendigkeit einer Reform der europäischen Institutionen niederschlägt. Angesichts von Herausforderungen wie der gegenwärtigen Masseneinwanderung, der wachsenden gesellschaftlichen Polarisierung, dem Altern der Gesellschaft, dem Verfall traditioneller Werte, dem demografischen Niedergang, der Desindustrialisierung, dem Aufstieg Chinas, der Schuldenkrise und der Erosion der bisherigen politischen Parteienlandschaft ist es unabdingbar geworden, die Kooperation zwischen den europäischen Staaten zu überdenken und an die gegenwärtige Situation anzupassen. In dieser Hinsicht bezeichnen Identität und Werte, also das, was im Zentrum unseres Buches steht, wohl jene Aspekte des sozialen und politischen Zusammenhalts Europas, welche von der Europäischen Union am meisten vernachlässigt worden sind. Die ausschließliche Fixierung auf wirtschaftliche und institutionelle Fragen, bereits zu Beginn des europäischen Integrationsprozesses von Gründungsvätern wie Robert Schuman kritisiert, hat schließlich ein kulturelles Vakuum entstehen lassen, dessen volle Bedeutung erst in diesen Tagen der allgemeinen Krise ganz ermessen werden kann. Zitat von Robert Schuman. Dieses vereinigte Europa kann und darf nicht eine rein wirtschaftliche und technische Unternehmung bleiben. Es benötigt eine Seele, ein Bewusstsein seiner historischen Affinitäten und seiner gegenwärtigen und künftigen Verantwortung. Zitat Ende aus Buch Europe. Denn nur die Solidarität zwischen den Bürgern kann den Kontinent einigermaßen durch die anstehenden Jahre selbstgeschaffener Krise und eigenverschuldeten Niedergangs steuern. Doch ohne eine gemeinsame Identität besteht keinerlei Möglichkeit, einen solchen gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzubauen. Und es war eine der Lehren der Migrationskrise, dass eine solche Identität nicht auf rein humanistischen und universalistischen Werten gegründet werden kann, sondern einer tiefen Verankerung im kulturellen, historischen und spirituellen Unterbewusstsein einer seit Jahrhunderten geteilten Vergangenheit bedarf, also einer Verankerung in jenen Werten, welche meist als konservativ bezeichnet werden. Ein Begriff, der heutzutage meist pejorativ gemeint ist, der im Folgenden aber freiwillig als positive Selbstbeschreibung verwendet werden soll. Dabei möchte ich fortan für jenes patriotische Bekenntnis zu einem vereinigten Europa, das allerdings eben nicht nur auf universalistische, sondern auch auf konservative Werte gegründet werden soll, den neuen Terminus des Hesperialismus verwenden. Ein Begriff, der aus der griechischen Bezeichnung für den äußersten Westen der bekannten Welt abgeleitet ist und gewissermaßen den Gegenbegriff zu Europäismus bilden soll, mit dem man meistens eine unkritische Unterstützung der gegenwärtigen Europäischen Union mitsamt ihrer zurzeit herrschenden Ideologie politischer Korrektheit meint. Kommen wir zu einem Zitat aus dem Aufsatz von Stislav Krasnodebski, dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments oder ehemaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, der auch in Bremen einen Lehrstuhl für politische Wissenschaften hat und einen Aufsatz beigesteuert hat zum Thema Fortschritt, Social Engineering und die Frage nach der Identität Europas, eine Bestandsaufnahme. Er sagt in dem Kapitel Wer regiert die EU? Es stellt sich in der öffentlichen Debatte verstärkt die Frage cui bono? Wer profitiert von jener ideologischen Revolutionierung der Europäischen Union? Wer stellt die Kräfte, welche dieses System stützen und von ihm profitieren? Die Antwort ist einfach. Wir sind in der westlichen Welt mit nichts weniger als einem modernen Klassenkampf konfrontiert. Wenn wir auf der einen Seite jene Menschen haben, die in ihrer jeweiligen Heimat, ihrer Kultur, ihren Bräuchen und ihrer Identität verwurzelt sind und somit in der Kontinuität eines jahrhundertelang zurückgehenden Menschenbilds stehen, haben wir auf der anderen Seite eine neue globale Elite, für welche jede Form von Grenze, sei sie national, kulturell, gesellschaftlich, religiös oder sexuell, ein Hindernis darstellt. Bereits Sigmund Baumann schrieb im Jahre 2000 »In the fluid state of modernity« The settled majority is ruled by the nomadic and extraterritorial elite. Und es reicht, sich die Lebensläufe jener Bürokraten und Entscheider anzuschauen, welche heute für die EU, morgen für den IWF und übermorgen die UNO arbeiten und sich regelmäßig in Davos oder den Bilderberg-Versammlungen treffen, um zu verstehen, was mit dieser Feststellung gemeint war. Wenn Macron daher in seinem Appell für ein neues Europa von den drei Ambitionen der EU spricht, Freiheit, Schutz und Fortschritt, so ist in erster Linie wohl die Freiheit, der Schutz und der Fortschritt jener kleinen Herrschaftselite gemeint, welche in der Tat angesichts der Spannungen mit den Vereinigten Staaten und der inneren Infragestellung dieses Modells durch die sogenannten Populisten zunehmend jenes Schutzes bedürftig sind, um weiterhin in Freiheit ihre Interessen zu verfolgen und ihre Macht zu vermehren. Die Existenz jener soziologischen Klasse wird umso deutlicher beobachtet man die politische Kultur der verschiedenen EU-Institutionen. Während das Parlament weitgehend national aufgebaut ist und trotz seiner unweigerlichen Internationalisierung doch engste Beziehungen zu den verschiedensten Heimatländern und Wahlkreisen seiner Mitglieder aufrechterhält, pflegt die Kommission eine ganz andere politische Kultur, welche mittlerweile kaum noch einen Bezug zu ihrem kulturellen Substrat hat, sei es Brüssel, die Heimatländer oder das Abendland. Und nicht ohne Grund eng verbunden ist mit der meist multikulturellen Vita der meisten Mitarbeiter, welche oft genug binationale Elternteile haben und daher in der Identität als EU-Bürger eine Möglichkeit finden, sich mit ihrem jeweiligen kulturellen Erbe nicht allzu genau auseinandersetzen zu müssen. Dies färbt mittlerweile auch auf die Selbstdarstellung und Argumentationslogik vieler nationaler Politiker ab, welche, allen voran Deutschland, niemals erklären, wir als Deutsche wollen, sondern immer wir als Europäer denken und somit dem Gegenüber implizit sein eigenes Europäertum streitig machen. Hierbei wird der spezifische durch Internationalismus, Multikulturalismus, Elitismus und Globalismus geprägte Lebensstil jener neuen Führungsschicht mittlerweile selbst in Staaten wie Ungarn und Polen auch von lokalen Eliten übernommen, die sich eine Gesellschaft nach ihrem Vorbild schaffen möchten. Auch dies eine nicht erstaunliche Entwicklung, hat doch noch jedes Imperium sich bemüht, die lokalen Eliten an den dominanten Lebensstil heranzuführen und diesen auch in die Peripherie zu importieren. Man denke hier nur an die in England ausgebildeten indischen Aristokraten, welche sich nach ihrer Rückkehr auf den Subkontinent in ihrer eigenen Heimat nicht mehr zurechtfanden. Auch wenn mir ein solcher Vergleich sonst natürlich fernliegt, kann ich nicht umhin, sagt Stanislaw Krasnodebski, auch an die Herrschaftsstrukturen des damaligen Ostblocks zu denken, dessen Zentrum zwar in Moskau lag, aber eine Strahlkraft bis weit an die Peripherie besaß und die lokalen Eliten bis in die kleinsten Gemeinden prägte. In dieser Hinsicht ist es vielleicht nicht überflüssig, auf die gegenwärtige innerukrainische Debatte zu verweisen, in welcher es eigentlich nur darum geht, nach dem Fall der Sowjetunion, des Sowjetski Sojus, nunmehr Teil des Neuen, des Europäiski Sojus zu werden. Eine Form der Domination also mit einer neuen, die als materiell erheblich vorteilhafter gesehen wird, zu tauschen. Eine Debatte, die in vielen Zügen an die innerpolnischen Diskussionen der 1990er Jahre erinnert. Soweit Professor Krasnodebski. Ein kleiner Auszug aus dem Aufsatz von Professor Andras Lanci, dem Rektor der Corvinus-Universität und einem der leitenden geistigen Kräfte hinter der Orbán-Regierung. Er schreibt: Alle gegenwärtigen Krisensymptome der europäischen Gesellschaft sind Zeichen für den Niedergang der Beschäftigung mit der echten Bedeutung des menschlichen Lebens. Das Ziel eines Menschen, seine zentrale Lebensfrage überhaupt, ist unscharf geworden. Um diese Krise zu überwinden, muss sich jedes Individuum erneut die zentrale Frage stellen, wieso es das Leben lebenswert empfindet und was das gemeinsame Ziel der europäischen Kultur wie auch das der Menschheit sein soll. Der Schlüssel hierzu ist es, den Primat des Geistigen über das Materielle wiederherzustellen. Hierzu müssen wir die Bedeutung des Lebens betonen, die Familie, gegründet auf der Verbindung zwischen Mann und Frau, schützen, die natürliche Fortpflanzung verteidigen, die Gender-Ideologie bekämpfen, die Geburtenraten steigern und den Gedanken der universalen Bildung gegenüber der gegenwärtigen Ignoranz stärken. Und vor allem müssen wir unsere Vergangenheit mit der Zukunft verbinden, damit die Gegenwart keine sinnlose Leere, eine Einöde aus Zynismus und Nihilismus bleibt. Ich bin, schreibt er, in den vergangenen Jahren viel in die Bemühungen um eine Erneuerung Europas einbezogen worden. Braucht Europa eine Erneuerung? Oder braucht der europäische Mensch eher eine Warnung, dass wir uns allmählich dem Abhang nähern, der sich am Ende eines abschüssigen Weges befindet? Der Absturz wäre nicht der erste in der Geschichte, aber wohl der erste, der mit ziemlicher Sicherheit vorhergesagt werden kann. Doch jedes Mal, wenn der europäische Mensch eine Krise oder eine Bürgerkriegssituation erlebt, war es die Philosophie, welche Stärke und Einfluss erlangte. Nicht, weil Philosophie eine nie enden wollende Suche nach der Wahrheit wäre, sondern vielmehr, weil sie der höchste geistige Rahmen für Weisheit ist, ein Helfer in harten Zeiten. Was wir daher dringend benötigen, ist eine Weisheit, welche auf unserer eigenen Kultur gründet, also der griechischen Philosophie, dem römischen Recht und dem Christentum. Europa hat viele Gesichter und unterliegt als Zivilisation vielerlei Interpretationen, ob aus geografischer, kultureller oder politischer Perspektive, während die Frage, wie der heutige Europäer leben soll, so zentral und real bleibt wie immer. Es ist in dieser Hinsicht wohl kein Zufall, dass wir seit einiger Zeit ein immer größeres Aufkeimen verschiedenster Vorschläge sehen, die sich aus traditionalistischer oder konservativer Perspektive mit ehrlicher Bestürzung um das Überleben Europas sorgen. In einem eigentlichen Sinne ist die Krise, die wir seit mindestens 2008 erleben, eng verknüpft mit den Konvulsionen der 1960er. Zunächst, weil dies das letzte Jahrzehnt war, in welchem die europäische Linke noch ein zusammenhängendes Weltbild hatte, an welches sie zu glauben vermochte und das sie allen anderen Völkern empfehlen konnte, nämlich die marxistische Überzeugung, dass eine klassenlose Gesellschaft möglich und wünschenswert sei. Zweitens, weil die allgemeine Liberalisierung der Gesellschaft so weit fortgeschritten war, dass sie erstmals in einem großen Schritt alle Autorität, Tradition und die naturrechtliche Ordnung verneinen konnte. Autorität musste aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens verbannt werden, vor allem aus der Erziehung. Tradition wurde als Hindernis auf dem Weg zum Fortschritt gesehen und selbst eine so natürliche Größe wie die Familie wurde als der gesellschaftlichen Emanzipation des Einzelnen im Weg stehend empfunden. Gleichheit wurde die wichtigste Priorität moralischer Wertung, während ein freier marktwirtschaftlicher Wettbewerb als Schlüssel zu allgemeinem Wohlstand und einer gerechten Verteilung idealisiert wurde, mitsamt einem allgemeinen Glauben an die Vorteile der Internationalisierung. 50 Jahre später ist der Gedanke der Freiheit in bloßen Egalitarismus degeneriert, durch den jeder Gedanke an Größe erdrückt wurde. Während die wirtschaftlichen Aktivitäten sich in einem globalen Rahmen und mittels einer entfesselten, richtungs- und führungslos gewordenen Technologie abspielen und die kommunistische Internationale durch eine globalisierte Massengesellschaft ersetzt wurde, welche durch eine kleine, liberale Führungselite beherrscht wird. Was man heute Populismus nennt, ist lediglich die Reaktion auf eine Frage, welche durch den Vergleich jener neuen Elite mit der alten der 1960er aufgeworfen wurde. Sind jene neuen Eliten wirklich nachhaltig? Die sogenannten Populisten wollen lediglich das Volk mit dieser Frage konfrontieren und die Machtverhältnisse neu verteilen. Selbst die liberale Dominanz ist anfällig für die Realitäten und Bedingungen, die sie selber geschaffen hat. Ihre Macht steht weiterhin letztlich zur Disposition und es ist möglich, dass die Liberalen den Wettbewerb um die Interpretation der gegenwärtigen Sachlage verlieren. Das Trauma des Zweiten Weltkriegs ist vorbei und ebenso ist das Vertrauen in die liberalen Versprechungen zerplatzt. Es ist Zeit, die grundsätzlichen zivilisatorischen Fragen der europäischen Kultur erneut zu verhandeln, allen voran den Charakter und sozialen Status der Heirat zwischen Mann und Frau, den Wert der Geschichte als Quelle von Gruppenidentität und Heimatliebe, die Freiheit als eine bewusste Entscheidung für einen Lebensentwurf und den Fortschritt als grundsätzlich ungeeignete Begründung für moralische Urteile. Um dies zu verwirklichen, benötigt Europa eine Verfassung, welche auch konservative Gesichtspunkte berücksichtigt. Gerade ein Europa, das stolz ist auf seine Meinungsfreiheit, sollte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, die Idee einer Verfassung voranzutreiben, welche eben auch die Sichtweise verschiedenster konservativer Überzeugungen beinhaltet. Ansonsten wird Europa, wie es gegenwärtig leider der Fall ist, lediglich eine auf liberalen Dogmen und Exzessen gründende Zwangsmaschinerie bleiben. Zitat aus Andras Lanschin. Ich komme nun zu einem weiteren Zitat aus dem Aufsatz von Professor Chantal Delsol, der Gründerin des Hannah-Arendt-Instituts und Professorin in Paris. Sie schrieb in ihrem Aufsatz über Immigration, Gastfreundschaft und Allgemeinnutz. In ihrem Kapitel Die Immigration bewältigen schreibt sie: Es ist klar, dass wir einen massiven Zustrom von Immigranten nicht vermeiden können. Was aber können wir in einer solchen wahrhaft erschreckenden Situation tun, welche auf der einen wie der anderen Seite zum Scheitern verurteilt ist? Man kann umfangreiche Kapazitäten bereitstellen, quantitativ wie qualitativ. Ein Individuum kann in eine tragische Situation versetzt über sich hinauswachsen, eine Gesellschaft auch. Aber nur unter der Bedingung, dass sie dies nicht im Namen eines fragwürdigen Gutmenschentums tut, sondern vielmehr einer Moral, welche ehrlich in den Notwendigkeiten des echten Lebens verankert ist. Denn man kann viel opfern, aber nicht, um ideologische Schwindler zu befriedigen. Will man sowohl die Politik als auch die Moral verteidigen, würde es einer immensen Anstrengung bedürfen, um diese tragische Situation unter Kontrolle zu halten. Dies bedeutet, sowohl mit der größtmöglichen Klarsicht zu handeln, im politischen Bereich, als auch die größtmögliche Solidarität zu zeigen, im moralischen Bereich. Klarsicht, das bedeutet, endlich hinzunehmen, dass jene illegalen Einwanderer, die nichts hier zu suchen haben, ausgewiesen werden müssen. was nicht getan wird, einen Integrationsvertrag mit jenen, die aufgenommen werden wollen, abzuschließen, mit verbindlichem Erlernen von Sprache und Sitten, und die Wahrheit über den Islam zu sagen, wovon wir sehr weit entfernt sind. Solidarität, das bedeutet, auf bürgerliche Weise an der Aufnahme und Integration mitzuarbeiten. Man erinnert sich, wie ganz Europa von einem großen Elan guten Willens beseelt war, nachdem einige Menschen auf unzureichenden Booten im Mittelmeer ertrunken waren. Ganze französische Dörfer schlossen sich zusammen, damit jedes einzelne Flüchtlingsfamilien aufnehmen konnten. All diese guten Vorsätze sind allerdings rasch verflogen. Und dies nicht nur wegen der kurzfristigen Emotion, welche der einzige Motor dieses Elans gewesen zu sein scheint, sondern auch, weil sie nicht einer Stimmung genügender Klarsicht entsprungen waren. Es waren nur schöne Vorsätze, aus moralistischen Träumereien entstanden und nicht in der Notwendigkeit des Alltags verankert. Moral wird unrein, wenn sie die Realität ablehnt. Der moralische gute Willen, den man allen Menschen schuldet, darf nicht der Selbstgefälligkeit entspringen. Ich, schreibt Chantal Delsol, respektiere alle Muslime, selbst wenn sie mich verachten, denn ich schulde allen Menschen Barmherzigkeit. Aber den Islam respektiere ich nicht, eine Religion, die mich neben vielen anderen Kränkungen als Frau verachtet. Unsere Mitbürger werden einer massiven Aufnahme von Flüchtlingen sicher zustimmen, wenn man aufhört, sie zu belügen. Doch erst wenn unsere Regierenden die Migranten als unglückliche Gäste präsentieren würden, deren Aufnahme durch die elementarsten Gesetze der Gastfreundlichkeit erfordert wird, welche aber auch die Hausregeln zu beachten haben, dann kann ein Empfang möglich werden. Erst wenn man akzeptiert, über jenen Teil des Islams zu debattieren, der bei uns integriert werden kann, anstatt jeden der Islamophobie zu bezichtigen, der jene Unterschiede anspricht, dann werden unsere Mitbürger ihre Arme öffnen. Gutmenschentum provoziert Extremismus. Klarsicht, verbunden mit einem großen moralischen Sinn, könnte allerdings Wunder bewirken. Soweit Chantal Delsol. Ein Auszug aus dem Aufsatz von Professor Max Otte, der in seinem Text den folgenden Titel gegeben hat: Auf dem Weg zu einer Renaissance des kontinentaleuropäischen Wirtschaftsmodells. Er schreibt: Die Globalisierung hat ein angelsächsisches Gesicht. Das Vertrauen in die Kapital statt in die Kreditmärkte, eine skrupellose Ethik des Erfolgs und nicht der Verantwortung, der Vorrang des Privaten vor dem öffentlichen Recht, die absolute Dominanz des Privatbesitzes und der geringe Anteil öffentlicher Güter sind alles Wesenszüge des angelsächsischen wirtschaftlichen Modells und seines Vertrauens in das Private vor dem öffentlichen Interesse. Die Welle der Globalisierung hat nach dem Fall des Kommunismus auch die Reformstaaten Europas erreicht und unter anderem zu einem intensiven Wettbewerb zwischen dem angelsächsischen, deutschen und französischen Rechtssystem geführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben der Finanzkapitalismus und der Neoliberalismus in den meisten Staaten gesiegt, so dass Philip Thayer gar von einem New Order in the Old Continent sprach. Und doch besaß Kontinentaleuropa ein Wirtschaftsmodell, welches grundsätzlich von dem heutigen siegreichen Modell des Finanzkapitalismus unterschieden war und das sich vor allem durch folgende Züge kennzeichnete: Eine Ethik der Verantwortung anstatt des Erfolgs, eine mit dem Eigentum einhergehende soziale Verantwortung, eine Kultur der Solidarität und der staatlichen Dienstleistungen und starke Banken und Kreditmärkte. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Michel Albert bezeichnete dieses Modell als rheinischen Kapitalismus. Ludwig Erhard in Deutschland nannte es soziale Marktwirtschaft und die katholische Kirche hat ein ganzes sozial-ethisches System entwickelt, um jenes Modell zu stützen. Die gegenwärtigen Dogmen und Maßnahmen der Wirtschaftspolitik sind angelsächsisch geprägt. Einer der Gründe für die Unterschiede im wirtschaftlichen wie ethischen Zugang zur gesellschaftlichen Realität mag daran liegen, dass die Völker Mitteleuropas nie über umfangreiche Kolonien oder sonstige Außenbesitzungen verfügten, deren Ausbeutung ertragreicher gewesen wäre als das traditionelle Wirtschaften. Die Eliten Mitteleuropas hatten somit nicht die Möglichkeit, das Land zu verlassen, um außerhalb ihr Glück zu suchen, etwa indem sie Kolonien verwalteten oder umfassende Handelsnetze aufbauten. Sie mussten vielmehr innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft arbeiten und sie verbessern, wie von Alfred Chandler und Carl Schmitt gezeigt wurde. Einige Reformstaaten haben begonnen, das gegenwärtige Modell des Finanzkapitalismus in Frage zu stellen, wenn es auch in Deutschland und Frankreich weiterhin offizielle Doktrin ist. In vielen Staaten wurde in diesem Sinne etwa die Privatisierung der Renten wieder rückgängig gemacht. Selbst in den Vereinigten Staaten gewinnen soziale Aspekte und Fragen wie etwa die nach der Regulierung von Oligopolen, wie den großen technischen Firmen zunehmende Bedeutung und sogar die Verteidiger eines radikalen Sozialismus finden wieder verstärkt Gehör. Auch die gegenwärtige chinesische Variante des Kapitalismus bedroht das herrschende finanzkapitalistische Modell. Die Mittelklasse leidet seit mehr als 30 Jahren unter der Globalisierung. Eine neue Klasse von Superreichen ist entstanden, welche weitgehend jenseits aller nationalen Gesetze steht, wie zum Beispiel der Oxfam-Bericht Working for the Few vom Jahre 2014 eindrucksvoll belegt. Es ist Zeit für Kontinental- und Mitteleuropa, seine eigenen Traditionen wiederzuentdecken und ein wettbewerbsfähiges und zugleich soziales Modell für unsere Zukunft zu schaffen. Es ist höchste Zeit, erneut die Tradition von Nachhaltigkeit, Verantwortlichkeit und Solidarität hochzuhalten. Ein wirtschaftliches System, das auf diesen Werten beruht, kann gleichzeitig innovativ und hochproduktiv sein, wie die Vergangenheit bewiesen hat. Und es kann die europäischen Werte auch in die Zukunft projizieren. Soweit Max Otte. Kommen jetzt zu einem kleinen Zitat aus dem Beitrag von Birgit Kelle mit dem Thema Die europäische Familie zwischen Avantgarde und Tradition. Sie schreibt: Im Ergebnis nutzt die Politik der Anerkennung neuer Familienformen nicht der Allgemeinheit, sondern nur den jeweiligen Minderheiten, die nach Familienstatus streben. Demografisch betrachtet ist diese Politik nahezu desaströs, weil sie die natürliche Fortpflanzung nicht fördert, sondern als zweitrangig definiert. In einer Art fatalem Kreislauf verhindert der Fokus auf Minderheiten die Konzentration der Politik auf die stabile Mehrheit der natürlichen Familien. Diese werden erst zur Kenntnis genommen, wenn sie sich in den Bereich der Minderheiten begeben, sprich wenn sie auseinanderbrechen und zu den Gruppen der Alleinerziehenden oder der Patchwork-Familien gehören. In Ländern wie Deutschland fehlt ausgerechnet dort, wo der Staat einen gesunden Utilitarismus aus Selbsterhaltungstrieb an den Tag legen sollte, eine sinnvolle Politik im Sinne der demografischen Stabilität. Andere europäische Länder wie Frankreich oder auch Polen, aber auch die skandinavischen Länder haben jeweils unterschiedliche, aber doch wenigstens erkennbare Strategien von Bevölkerungspolitik. Auch hier zeigt sich, wie vermessen der Versuch wäre, einheitliche Wege in einer europäischen Demografiepolitik zu beschreiten. Größte Schwierigkeit bereitet schon die Festlegung eines einheitlichen Ziels: Bewahrung und Kultivierung der eigenen Bevölkerung oder Lösung der demografischen Krise durch Zuwanderung. Während sich Länder wie Frankreich sehr bewusst um ihre Geburtenrate kümmern, ist in Deutschland nahezu eine Verweigerung einer demografischen Steuerung der eigenen Bevölkerung aus historischer Verklemmtheit heraus zu erkennen, weil jedem, der öffentlich zu einer höheren Geburtenrate einheimischer Frauen rät, ein Rassismusvorwurf oder wenigstens eine Mutterkreuzdebatte droht. Auch auf diesem Feld ist keine europäische inhaltliche Gesamtlinie erkennbar. Ein Wettbewerb der Ideen und Kulturen statt einer DIN-Norm kann auch hier eine Lösung sein, nur die Lösung sein. Grundidee einer gemeinsamen Strategie könnte allerdings die Belohnung von Kinderreichtum statt Bestrafung desselben sein. In der Umsetzung bliebe jedes Land in der Wahl seiner Mittel frei. Der Wettbewerb der steuerlichen, strukturellen und finanziellen Möglichkeiten und Instrumente zeigt aber jetzt schon, welche Länder als Best-Practice-Beispiele taugen und welche nicht. Von hinten her aufgerollt, also von der staatlichen Rentenkasse ausgedacht, gilt: Gesellschaften, in denen die Investition in das Humankapital des eigenen Landes abgestraft wird, werden nicht wachsen. In der Demografie sehen wir die Ergebnisse der veränderten Rollenerwartungen an Frauen am deutlichsten. Die Erwartungshaltung der flächendeckenden Berufstätigkeit von Frauen, was auf europäischer Ebene massiv eingefordert wird, als emanzipatorisches Glücksversprechen zollt seinen Preis bei der Fortpflanzungsbereitschaft und auch bei ihrer biologischen Umsetzbarkeit durch die Frau. Im Wording des feministischen Diskurses formuliert, die Reproduktionsarbeit und die Care-Arbeit, die von Frauen in der Regel ohne finanziellen Ausgleich durch die Gesellschaft geleistet wird, kann nicht gänzlich auf die unterschiedlichen Geschlechter paritätisch oder durch Quoten aufgeteilt werden. Die Honorierung von Reproduktionsarbeit erscheint unerlässlich, wenn man einerseits die Sorge um Kinder, Alte und Kranke gewährleisten, die Gleichberechtigung von Mann und Frau aber auch durchsetzen und drittens die demografische Entwicklung stabilisieren will. Männer werden sich am Reproduktionsprozess nur dann mit mehr als der Zeugung beteiligen, wenn es für sie keine finanziellen Einbußen im Vergleich zum Ist-Zustand bedeutet. Frauen hingegen werden die Reproduktionsarbeit niemals paritätisch aufteilen können, denn im Kreissaal existiert keine Geschlechterquote. Demografiepolitik kann entsprechend nur mit der Natur des Menschen nachhaltig gestaltet werden und nicht durch die fiktive Dekonstruktion von Geschlecht und Sexualität, die an der Lebenswirklichkeit der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung völlig vorbeidenkt. Soweit Birgit Kelle. Ich komme nun zu einem Aufsatz von Jonathan Price, Professor in Oxford und auch an der Universität von Warschau, mit dem Titel »Ein ästhetischer Patriotismus für Europa«. Er schreibt: »Wir haben in den vorangehenden Seiten viele Annahmen gemacht, aber bislang nur wenig darüber gesagt, wie wir uns von jedem Kult der Hässlichkeit und den Hohepriestern der Entweihung abkehren können, vor allem hier in Europa. Dies soll nun geschehen.« Erinnern wir uns zunächst, dass Schönheit im klassischen Denken, völlig zu Recht, als transzendental betrachtet wurde. Der ästhetische Wert umfasst alle jene Dinge, die zur Schönheit führen. Und ästhetische Tugend ist die Neigung, Schönheit zu schaffen. Daher sollten wir sehr skeptisch sein angesichts politischer Vorschläge für mehr Schönheit oder für mehr ästhetischen Wert. Man denke nur an die Verwüstung, welche etwa ein Komitee für die Wahrheit, für das Gute oder für Einigkeit anrichten könnte. Denn es bestehen sowohl aus philosophischer als auch praktischer Perspektive intrinsische Probleme, welche solche transzendentalen Komitees zu unbrauchbaren, ja wahrscheinlich sogar tyrannischen Initiativen machen würden. Was schön ist, ist allerdings schwieriger zu bestimmen als das, was hässlich ist und gegen das wir gewöhnlich eine instinktive Abwehrreaktion haben, zumindest wenn wir es uns erlauben, nicht allzu modern zu sein und unser eingebautes ästhetisches Gewissen nicht zu verlieren. Jeder Mensch, der funktionsfähige Sinne und einen Körper besitzt, kann an der Ablehnung der Hässlichkeit teilhaben. Aber zu bestimmen, was schön ist, und zwar auf einer Ebene, welche über Banalitäten wie etwa das Vergnügen am Sonnenaufgang an der Küste hinausgeht, erfordert eine ernsthafte, verstandesmäßig geführte Auseinandersetzung. Leider sind die Kräfte des Verstands weder großzügig noch gleichmäßig über die Menschheit verteilt. Schönheit ist daher in einer Weise umstritten, in welcher Hässlichkeit es sicherlich nicht ist, weshalb einst der Beruf des Kunst- und Literaturkritikers allein dazu existierte, zu einem halbwegs verlässlichen ästhetischen Urteil zu gelangen. Ein Verständnis über das, was hässlich ist, kann daher erheblich einfacher erzielt werden als über das, was schön ist, selbst von Seiten der breiten Masse. Unser Vorschlag, ästhetische Werte zu sichern, würde daher erstens in einer Förderung der kulturellen Tabuisierung der Hässlichkeit beruhen und zweitens in einer rationell wie praktisch veranlagten Bewegung weg von der Verhässlichung der Welt durch eine Art ästhetischen Interventionismus. Dieser sollte auf der Ebene kollektiver Verbände beginnen und vor allem an jene gerichtet sein, welche die diesbezüglichen Entscheidungen treffen. Wie ließe sich also das Handeln jener Politiker, Minister oder gar Unternehmer solcher Art beeinflussen, dass sie dazu gebracht werden, nicht nur das Gute im ästhetischen Wert zu erkennen, sondern diesen auch zunehmend in ihrer Politik, ihren Produkten oder ihren Praktiken zu verwirklichen? Ein guter Beginn könnte es sein, sie während der wichtigsten Etappen ihrer ästhetisch relevanten Tätigkeiten, so wie etwa beim Bau eines öffentlichen Gebäudes oder einer Industriezone, mit dem folgenden Fragenkatalog zu konfrontieren, dessen Beantwortung Teil des Antrags auf öffentliche Genehmigung sein könnte. Und jetzt der erdachte Fragenkatalog von Jonathan Price, der humoristisch gemeint ist natürlich teilweise, aber doch sehr, sehr, sehr klug ist, finde ich. Bitte beantworten Sie folgende Fragen, wohl wissend, dass Ihre Antwort der Nachwelt in öffentlichen Aufzeichnungen erhalten bleiben werden. Erster Punkt. Welche der verschiedenen zur Diskussion stehenden Optionen würden Sie als die am wenigsten hässliche betrachten? Wären Sie bereit, selber in den Räumen zu arbeiten, die Sie entworfen oder gebaut haben? Würden Sie Ihre Eltern, Ehepartner, Kinder dort arbeiten lassen? Wären Sie bereit, in der Nähe des besagten Gebäudes zu wohnen? Würden Sie Ihre Eltern, Ehepartner, Kinder dort wohnen lassen? Weckt das Gebäude Ihre Bewunderung oder zumindest macht es Sie nicht ängstlich, sodass es Ihnen Freude bereiten würde, dort anwesend zu sein und Sie gerne wiederkehren würden oder zumindest nicht sofort von dort flüchten wollen? Ist das Gebäude so entworfen, dass es die gegenwärtigen Moden in einer Art und Weise überleben könnte, welche beweist, dass es nicht nur zu Profitzwecken oder aus rein praktischen politischen Gründen errichtet wurde? Glauben Sie, ein möglicherweise in Zukunft unter Denkmalschutz zu stellendes Gebäude zu errichten? Wenn nicht, inwieweit ließe sich das Gebäude so verbessern, dass künftige Generationen es gerne erhalten würden? Ist das Gebäude dem menschlichen Maßstab angepasst und entspricht seinem Zweck? Die Liste ließe sich, sagt Price, verständlicherweise beliebig fortsetzen. Und ja, ein bloßes Nachdenken über diese Fragen garantiert natürlich noch lange kein zufriedenstellendes Resultat. Aber es steht zu hoffen, dass selbst im schlimmsten Falle eine systematisch eingeforderte und auch öffentlich diskutierte Reflexion über die Bedeutung der oben aufgeführten Faktoren zumindest einige Politiker und Unternehmer von jenen Unternehmungen abhalten könnte, welche von ästhetischer Seite am schlimmsten zu betrachten wären. So etwa wie die Massenanfertigung hässlicher, unbewohnbarer und unliebsamer sozialer Räume. Hässlichkeit in einem ersten Schritt ganz auf den politischen Bereich zu reduzieren, das hat unsere erste Aufgabe zu sein, ebenso wie ein bösartiger Tumor zunächst entfernt werden muss, bevor eine ernsthafte Therapie beginnen kann. Dass es nicht nur um Ästhetik geht, sondern um den Zusammenhalt des gesamten Gesellschaftskörpers, dürfte dabei klar geworden sein. Und auch die praktische Anwendung dieser Tatsache ist kein Geheimnis. Denn sollte es Europa gelingen, tatsächlich zu einer Form dauerhafter politischer Union zu gelangen, ist nicht mehr anzunehmen, dass die amerikanischen Truppen weiterhin Präsenz zeigen werden, um die europäischen Grenzen zu verteidigen. Doch können wir erwarten, dass unsere eigenen jungen Männer eines Tages bereit sein werden, für Europa und die europäischen Länder zu sterben, wenn jenes Europa so voll ist von Orten, welche zu hässlich sind, um geliebt zu werden? Niemand würde sterben um das Brüsseler Europagebäude oder jene geheiligten Euroscheine mit ihren völlig fiktiven gotischen oder romanischen Brücken so zu verteidigen, wie man einstmals zu Füßen des Parthenon gestorben ist und an Medaillons mit Bildern der Götter Griechenlands festhielt. Ein moralischer Patriotismus, der fähig ist, einen solchen Mut zu erwecken, wird ohne ästhetischen Patriotismus nicht bestehen können. Die EU-Verfassung war nicht nur deshalb eine Totgeburt, weil ihre Verfasser es versäumt hatten, im Vorfeld historisch erfolgreiche Verfassungen zu studieren, so wie die römische, britische oder amerikanische. In Zukunft architektonische Scheußlichkeiten wie etwa das Brüsseler Europa-Building zu vermeiden, würde kein schlechter erster Schritt auf dem Weg sein, jene hässliche, unliebsame und finstere Europäische Union zu überwinden. Hierzu gilt es freilich, die öffentliche Architektur jenes Landes zu studieren, das auch heute noch weltweit auf den größten moralischen Patriotismus stolz sein kann und diesem auch in seinen Staatsbauten einen würdigen Ausdruck verliehen hat. Schon eine kleine Reise nach Washington D.C. könnte in diesem Sinne für die europäische Integration Wunder wirken. Jetzt ein Zitat aus dem Beitrag von Alvino Mario Fantini mit dem Titel »Auf dem Weg in die Christenheit des 21. Jahrhunderts«. Er schreibt, 1996 veröffentlichte der mittlerweile verstorbene amerikanische Jurist und Wissenschaftler Robert Bork das Buch »Slouching Towards Gomorrah«, in welchem er den modernen westlichen Liberalismus scharf kritisierte. Fast ein Vierteljahrhundert später sollte man anstatt slouching wohl eher running sagen, vornübergebeugt mit offenem Mund und ausgestreckten Armen und zwar in Richtung unseres eigenen Untergangs. Die Zeichen des Niedergangs umgeben uns überall und doch bleiben die meisten unter uns davon unbewegt. Unter diesen Voraussetzungen kann man kaum umhin, die Zukunft mit einem tiefen Pessimismus zu sehen. Wie könnte es auch anders sein? Das Ethos unserer Zeit ist mittlerweile solchermaßen irreligiös und erdrückend geworden, dass es sich tief in das Leben der Menschen hineingefressen hat und schon in der Kindheit jeglichen Idealismus zerstört. Wir sind fast vollständig von den komplexen technischen Paraphernalia des säkularen Staates und seiner Agenten umgeben und werden nahezu erstickt durch die Aufdringlichkeit einer politisch korrekten Kultur, die Rache mit Recht verwechselt. Somit hat der radikale Egalitarismus des modernen Liberalismus alle Unterschiede zwischen öffentlich und privat verschwimmen lassen und sucht mittlerweile sogar nach Mitteln, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen heilig und profan sowie zwischen Mann und Frau auszulöschen. Binäre Unterschiede, welche heutzutage als letzte Überbleibsel einer vergangenen, unterdrückenden Weltanschauung betrachtet werden. Sie sollen keinen Platz mehr in der heutigen Welt haben, sagt man uns, selbst nicht, was wohl das Beunruhigendste ist, in den Kammern unseres Geistes. Es ist nahezu eine persönliche Beleidigung unseres Sinnes für Schönheit und Wahrheit, dass selbst die behaglichen Dörfer und bukolischen Kleinstädte, welche die Karten von Regionen wie den englischen Cotswolds, der portugiesischen Algarve oder selbst Neuenglands sprenkeln, durch den Hedonismus und die heidnische Brutalität des modernen Lebens verdorben worden sind. Selbst wenn sie noch nicht vollständig von jedem dionysischen Taumel ergriffen sind, befinden sie sich doch schon weit fortgeschritten auf dem Weg in diese Richtung. Es reicht, den Geburtsort von Samuel Johnson im Norden von Birmingham an einem Wochenende zu besuchen, um ihn völlig in Trunk, Gewalt und Ausschweifung versinken zu sehen. Eine eher makabere Version von Hogarths Beer Street und seiner Gin Lane, ohne deren Charme. Die Selbsterniedrigung der Menschen unseres entchristlichen Westens wird auch im Gespräch und den Interaktionen zwischen den Menschen deutlich. Der gesunde Menschenverstand ländlicher Werte und Traditionen von den kleinen Provinzstädten Österreichs und Italiens bis zu den dörflichen Gemeinden Deutschlands, der Niederlande oder Frankreichs, wurde ausgerottet, ersetzt durch neue Werte oder schwand von selbst, wo er nicht mehr gepflegt wurde. Was übrig bleibt, ist oft nur noch eine gefühllose Wiederaufführung örtlicher Traditionen und ein völlig unstrukturiertes Bild des Gemeindelebens. Hört man genauer zu, merkt man zudem, wie sehr heute alle Gespräche von Narzissmus durchdrängt sind. Die Menschen bekennen sich unwissentlich zunehmend zu einem krassen Materialismus und einem milden Linksliberalismus, in dem kein Platz mehr für einen Gott existiert und meist auch nicht für den Widerspruch. Kurz gesagt, nimmt man die materiellen, finanziellen und technischen Aspekte aus, führen wir nunmehr ein billiges, sinnloses Leben. Die Verformung des modernen Geistes und die Erniedrigung der menschlichen Person sind keine neuen Phänomene. In vielerlei Hinsicht sind sie die natürlichen Resultate mehrerer Jahrhunderte philosophischer Irrtümer, konkurrierender Weltanschauungen und direkter Angriffe. Aber die Intensität und Allgegenwart der verschiedenen heutigen Herausforderungen sind offensichtlicher denn je. Vielleicht ließ sich dies nicht vermeiden. Rashduni schrieb einmal, "Non-Christian philosophy and culture by its very nature tends inevitably to tension, paradox and antinomy." Entfernt man die christliche Offenbarung aus der philosophischen Sinnsuche, ist dies unweigerlich das notwendige Resultat. Freilich wird diese Entwicklung noch durch die Ausbreitung aggressiver, säkularer und antichristlicher Philosophien verstärkt. Diese haben, um die Worte von Hermann Duhigg aufzugreifen, die Schaffung komplexer, bürokratischer Strukturen, die Entpersönlichung und Funktionalisierung zwischenmenschlicher Beziehungen und die Entstehung des Massenmenschen vereinfacht. Diese Veränderungen bedeuten eine globale kulturelle Revolution, welche sämtliche Aspekte des Lebens beeinflusst hat. Wie auch Marguerite Peters warnt, ist eine neue Ethik entstanden, welche man betrachten muss als the outcome of the 20th century feminist, sexual and cultural revolutions. In ihrem Herzen aber liegt, wie Peters und viele andere klarsichtige Denker deutlich gesehen haben, eine methodische Dekonstruktion der gesamten jüdisch-christlichen Anthropologie. Die vielfältigen Angriffe auf den Westen sind am offensichtlichsten in ihren konkreten Auswirkungen, etwa in den Versuchen, private und patriarchalische Institutionen zu zerstören oder beleidigende kulturelle Artefakte aus unseren Galerien, Museen und Gärten zu entfernen. Aber auch der menschliche Geist ist Teil dieses Schlachtfelds. Schon in unseren Schulen werden den Kindern und Jugendlichen verführerische Lügen über die Welt beigebracht. Zum Beispiel, dass Rassismus endemisch und Frauenfeindlichkeit allgegenwärtig seien. Und dass die gesamte Geschichte des christlichen Westens weitgehend in Diskriminierung, Ausschließung und Unterdrückung bestanden hätte. Die Aufgabe, die Welt von solchen Übeln zu befreien, ist dabei zunehmend auch von staatlichen Autoritäten übernommen worden. Versehentlich das falsche Pronomen zu wählen, um eine Transgender-Person zu bezeichnen, kann mittlerweile im Vereinigten Königreich zu einer Vernehmung durch die Polizei führen. Kommen wir zu einem Zitat aus meinem eigenen Beitrag mit dem Titel Lokalismus, Regionalismus, Nationalismus, Hesperialismus. Der Weg zu einer neuen europäischen Verfassung, eine politische Utopie. Ein politisches System kann nur dann eine breite Zustimmung seitens des Volkes finden und effizient funktionieren, wenn es genau das richtige Gleichgewicht zwischen Zentralismus und Subsidiarität entwickelt und dementsprechend stark und reaktiv genug ist, auf alle inneren wie äußeren Krisen mit genau dem angemessenen Grad an Respekt vor lokalen Interessen und ausreichendem Willen zur Bündelung aller Kräfte in einer einzigen Hand zu reagieren. Angesichts dieser Bedingung sowie der Einsicht in die Tatsache, dass eine neue Europäische Union nur dann im inneren Einklang mit den unterbewussten historischen Bedürfnissen seiner Bürger stehen kann, wenn sie sich erneut in die Kontinuität ihrer eigenen Geschichte versetzt, scheint die offensichtlichste Lösung dieses Problems darin zu bestehen, eine neue europäische Verfassung nach dem Vorbild der multiethnischen föderalen Staaten des Mittelalters zu strukturieren, welche zudem den Ausgangspunkt des zyklischen Verlaufs der Geschichte des Abendlands von Einheit über Zerfall zurück zur Einheit bildeten. Die wohl typischsten Beispiele für ein solches komplexes Staatswesen sind daher sicher das Sacrum Imperium, das Heilige Römische Reich des Mittelalters, sowie die Erste Polnische Republik, die Rzeczpospolita Polska, die beide gekennzeichnet waren durch eine einzigartige Kombination zwischen regionaler Autonomie und zentraler Autorität, welche letztere durch ein System dual geteilter Verantwortlichkeit zwischen dem gewählten Souverän, der die Maiestas Pacta Personalis darstellte, und der Versammlung der föderierten Entitäten, bei welcher die Maiestas Realis lag, geprägt wurde. Dabei sollten wir uns bewusst sein, dass die jahrzehntelange Umschreibung der europäischen Geschichte aus dem teleologischen Blickwinkel der Nationalstaaten dazu geführt hat, dass jene mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Föderalstaaten in ein schlechtes Licht gerückt worden sind. Wobei hier vor allem ihr relatives Unvermögen, dauerhaft zu expandieren, ihre grundlegend multiethnische Selbstdefinition, ihre verwaltungsmäßige Dezentralisierung und schließlich ihr schlussendlicher Verfall kritisiert wurden. Diese Sichtweise aber ist weitgehend überholt. Das Ideal der Expansion um jeden Preis hat sich wohl in zwei Weltkriegen verflüchtigt. Geglückte Multiethnizität ist mittlerweile, egal wie man prinzipiell zu ihr steht, zum pragmatischen Schlüssel gesellschaftlichen Friedens, zumindest in Westeuropa geworden. Zentralisierung scheint nach den Erfahrungen mit der Brüsseler Verwaltung nur noch bedingt ein wünschenswertes Ziel zu sein. Und das doch nahezu tausendjährige Überleben des Heiligen Römischen Reiches scheint heute im Vergleich zu den regelmäßigen Umwälzungen der kurzlebigen Nationalstaaten, die an seine Stelle traten, eine nahezu unvorstellbare Erfolgsgeschichte. Offensichtlich ist die Zeit mehr als reif für eine Neubewertung jener föderalen Großstaaten. Die Europäische Union nach dem Vorbild jener Vorläufer zu reformieren, würde konkret bedeuten, ihr nur noch jene politischen Kompetenzen zuzubilligen, welche absolut notwendig sind für das langfristige institutionelle Überleben und die kulturelle Selbstbehauptung Europas als eines Ganzen, während alle anderen nationalen, regionalen und kommunalen Verwaltungsebenen eine größtmögliche Autonomie genießen sollten, die sie befähigt, ihre eigene Zukunft im Einklang mit ihren Regeln, Traditionen und Interessen zu gestalten. In dieser Hinsicht sollte es auch zu einer legal verankerten Grundregel einer solchen neuen Europäischen Union werden, in allen Fragen nicht vitaler Bedeutung, welche mehrere Staaten betreffen, eher bi- und multilaterale Ad-hoc-Abkommen zu bevorzugen, anstatt allgemein bindende Regelungen zu erzwingen. Eine neue verwaltungstechnische Deontologie, welche die bislang praktizierte Methode Monnet mit ihrer aus provoziertem Sachzwang anstatt politischer Überzeugung abgeleiteten Regulierungstaktik fortan unmöglich machen soll. Ähnlich sollen auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs im Rahmen von Einzelfällen nicht mehr automatisch in legal bindende Regeln für alle umgeleitet werden, wenn sie lediglich auf einer Anwendung der Klausel zur Förderung einer Ever Closer Union basieren, sondern müssen auch das Parlament involvieren. Denn eine zu rasche Vereinheitlichung verschiedenster Gesellschaften und Institutionen kann mittelfristig nur durch einen Verlust des spezifischen Charakters und der intrinsischen Vorteile kleinteiliger Strukturen geschehen und bewirkt zudem den Wegfall innerer Grenzen und Barrieren, welche in Krisenzeiten oft genug als Schotten und Brandmauern der Verbreitung von Gefahr und Vernichtung entgegengewirkt haben. Aus dem oben Gesagten folgt freilich, dass wir, wie in den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Staaten, ein gewisses Maß an kreativem Chaos als unvermeidbare Konsequenz einer solchen neuen Staatsphilosophie zu tolerieren haben, zumindest in einer ersten Phase. Steht doch außer Zweifel, dass die europäischen Staaten auch unter diesen neuen Voraussetzungen langfristig eng zusammenwachsen und ihre Ordnungen harmonisieren werden, wenn auch eben als Resultat eines organischen und nicht von oben erzwungenen Prozesses. Und trotzdem, wenn die entsprechenden Kompetenzen und Handlungsbereiche der europäischen, nationalen, regionalen, lokalen Autoritäten mit genügend staatspolitischer Weisheit und Transparenz bestimmt werden, muss es kein Nachteil sein, wenn sekundäre Aktionsfelder eben nicht zentralistisch, sondern vielmehr ausgehend von verschiedensten Entscheidungsinstanzen bearbeitet werden. Denn eine solche Multipolarität kann gleichzeitig auch zum kompetitiven Ausgangspunkt wichtiger Innovationen werden und gleichzeitig einen Schutz darstellen für das Überleben lokaler Identitäten, welche ansonsten in einer globalisierten und ausschließlich auf Effizienz ausgerichteten Welt völlig verloren gehen würden. Gerade angesichts der beängstigenden Tatsache, dass viele der von George Orwell befürchteten dystopischen Vorhersagen sich gegenwärtig zunehmend zu realisieren scheinen, ist ein solcher institutioneller Schutz des Einzelnen vor zu viel kalter Logik und universalistischer Rationalität sicherlich kein Nachteil, wie bereits vor mehreren Jahrhunderten von Denkern wie Karl Theodor von Dalberg ganz bewusst ausgesprochen wurde, wenn er sagte, 1795, die meisten europäischen Staatsverfassungen gleichen einem dauerhaften gotischen Gebäude, das eben nicht nach allen Regeln der Baukunst errichtet ist, in dem man aber sicher wohnet. All dies bedeutet nun nicht, wie der Leser wohl verstanden haben wird, dass der europäische Einigungsprozess künstlich aufgehalten werden soll, sondern vielmehr die Einsicht in die Notwendigkeit einer drastischen Korrektur des ungesteuerten bzw. in eine gänzlich falsche Richtung tendierenden Wildwuchses, der das gesamte Unterfangen in Frage stellt und gleichzeitig mit der gegenwärtigen Europäischen Union auch den Glauben an die abendländische Einheit zu verschlingen droht. Denn wenn auch die Nationalstaaten gestärkt in ihrer Funktion als vitale Kernglieder der EU aus einer solchen Reform hervorgehen würden, ist doch zu betonen, dass der Aufstieg Chinas, Indiens und Brasiliens, das Chaos in Afrika, die Radikalisierung des Nahen Ostens, die instabilen Beziehungen zu Russland und die Unsicherheit angesichts der künftigen Rolle der Vereinigten Staaten ein Bündel an Herausforderungen darstellen, denen der einzelne und bestimmt nicht der kleinere europäische Nationalstaat nicht gewachsen ist. Zumal die Zeit unbedrohter wirtschaftlicher und technologischer Überlegenheit des Westens über den Rest der Welt längst vorbei ist. Es sollte daher eine weitere Regel einer reformierten Europäischen Union sein, dass alle Fragen vitaler Bedeutung für die Gesamtheit der Nationalstaaten wie auch für die abendländische Zivilisation in ihrer Totalität an die Europäische Union zu übertragen sind, dabei aber gleichzeitig strikt der demokratischen Kontrolle der Gesamtheit der Bürgerschaft unterliegen sollen. Auch hier in Analogie zu den großen mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Föderalstaaten, welche eine erfolgreiche Verteidigung der Außengrenzen mit einer größtmöglichen inneren Autonomie zu verbinden mussten. Ich komme jetzt als letztes sehr kurzes Zitat zu einem Zitat aus dem Ausblick, aus dem Schluss unseres Buchs, das noch einmal alles konzis zusammenfasst. Hier steht: Rückkehr zum Naturrecht, Wiederbelebung des christlichen Geistes, Einsetzung eines sozialverträglichen Wirtschaftsmodells, Durchsetzung der Subsidiarität mitsamt Schutz kleinteiliger gewachsener Identitäten, Verteidigung der natürlichen Familie, Sicherung einer anspruchsvollen Migrationspolitik, Erneuerung unseres Sinnes für das Schöne. Dies sind in wenigen Worten die programmatischen Grundpfeiler eines solchen neuen hesperialistischen Europas, welches an die Stelle der Zersplitterung die Vereinigung setzen will, indem endlich wieder klar zwischen Regel und Ausnahme, Norm und Abweichung, Politik und Moral, Innen und Außen, Persönlichkeit und Individuum, Gemein und Eigennutz, Idealismus und Rationalismus geschieden wird und demgemäß Kategorien bekräftigt werden, ohne welche alles in die Beliebigkeit von Subjektivismus und Relativismus zerfließen muss. Erst wenn wir wieder zu unserer Geschichte stehen und uns nicht aus falschem moralischen Dünkel von der Vergangenheit abwenden, sondern ihr mit Dankbarkeit und Ehrfurcht begegnen, wird Europa wieder einig und solidarisch sein können und echte Zukunftschancen haben. Denn wer die Vergangenheit negiert, die uns doch hervorgebracht und geschaffen hat, lehnt sich letztlich selbst ab und muss früher oder später in einer Mischung zwischen Selbsthass und Größenwahn zugrunde gehen. Nur wer seine Vergangenheit akzeptiert und aus ihr einen Teil seines täglichen Lebens macht, ist auch wahrhaft fähig, die sich daraus ergebende historische Dynamik realistisch und sinnvoll in die Zukunft zu projizieren. Konservativ ist ein solcher Hesperialismus daher nur, insofern er die Werte der Vergangenheit hochschätzt. Tatsächlich aber dürfte man ihn mit demselben Recht als resolut zukunftsgewandt, ja geradezu revolutionär beschreiben. Der Hesperialismus strebt eben nicht eine naive Rückkehr in eine idealisierte, in der gegenwärtigen Weltlage ohnehin unwiederbringlich verlorene Vergangenheit an, sondern möchte vielmehr ein Europa aufbauen, welches seine historischen Werte zur besseren Bewältigung der Zukunft zu nutzen vermag und somit sowohl seinem geschichtlichen Auftrag als auch der hieraus entstehenden Verpflichtung zur Anknüpfung an die Transzendenz gerecht werden will. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.